Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. Der Konsum von Cannabis ist in Deutschland seit einigen Tagen unter bestimmten Bedingungen legal. Das wirft die Frage auf, wie lassen sich unerlaubte THC-Werte in Blut oder Speichel schnell und zuverlässig nachweisen, zum Beispiel im Straßenverkehr? Gleich ein Thema bei uns. Zuerst blicken wir hier in Forschung aktuell aber nach Taiwan. Das ist gegen 8 Uhr Ortszeit von einem schweren Erdbeben erschüttert worden, das stärkste in der Region seit 25 Jahren. Mindestens 9 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, etwa 900 wurden nach aktuellem Stand verletzt, viele Gebäude zerstört. So einen schrecklichen Vorfall haben wir noch nie zuvor gesehen, so wird ein Betroffener zitiert. Die aktuellen Ereignisse wecken aber auch Erinnerungen an das Jahr 1999. Damals hatte ein Beben der Stärke 7,3 zu heftigen Schäden und mehr als 2400 Todesopfern in Taiwan geführt. Wie sich der Erdbebenschutz dort seitdem verändert hat und über die Hintergründe des aktuellen Bebens spreche ich jetzt mit der Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich. Dagmar, Taiwan ist oft von Erdbeben betroffen. Was sind die Gründe dafür?
Ja, es ist tektonisch halt unglaublich aktiv. Wenn man jetzt mal schaut, zwischen 1900 und 2021 gab es dort 14.700 Erdbeben der Stärke größer 4. Im doppelt so großen Deutschland war in diesem Zeitraum waren es nur 75, das zeigt, wie groß der Unterschied ist. Der Grund für diese ganze Aktivität ist eine äußerst komplizierte Tektonik. Dort gibt es nicht nur wie vor Chile oder vor Japan eine Subduktionszone, nein, man hat gleich zwei. An diesen Subduktionszonen, da kollidieren Erdkrustenplatten miteinander und die eine sinkt unter der anderen in den Erdmantel hinein ab. Diese beiden jetzt bei Taiwan, die treffen in einem Winkel aufeinander. Und zwar ist es einmal die eurasische Platte, die unter die philippinische sinkt. Und dann sinkt natürlich an anderer Stelle dann auch noch die philippinische unter die eurasische. Also ein hochkomplizierter Crash.
Was ist denn jetzt bei dem aktuellen Beben heute Morgen genau passiert? Wie ist das abgelaufen?
Also kurz vor 8 Uhr Ortszeit bebte die Erde 20 Kilometer südlich der Stadt Hualien in der Ostküste und die Magnitude wird von taiwanesischen Behörden mit 7,2 angegeben und das Beben soll so etwa in 15 Kilometern Tiefe entstanden sein. Und das ist auch noch an der Stelle passiert, wo diese beiden verschiedenen Subduktionszonen miteinander interagieren. Also wirklich ganz, ganz komplex. Ganz nah an der Küste hat es sich ereignet. Und der Untergrund ist auf einer Länge von wahrscheinlich 100 Kilometer aufgerissen. Das sagte Oliver Heidbach, Seismologe am Geoforschungszentrum Potsdam. Und die beiden Platten, die seien so ungefähr 2 bis 3 Meter gegeneinander versetzt worden. Die Herdtiefe ist sehr flach. Das heißt, die Wellen konnten richtig gut an der Oberfläche wirken. Und selbst im 120 Kilometer entfernten Taipeh, da haben noch die Gebäude geschwankt.
Es gab auch eine Tsunami-Warnung. Inzwischen wurde wieder entwarnt. Wie sind da eigentlich die Abläufe dahinter?
Also wenn ein Beben im Wasser stattfindet, im Meer stattfindet und dann auch noch so ist, dass die Wasserbewegung senkrecht zur Meeresoberfläche ist, dass also Wasser hochgeworfen wird oder runtergezogen wird durch diese tektonischen Platten, die sich bewegen auf und ab. Und wenn es dann auch noch stark genug ist, dann kann im Meer ein Tsunami entstehen. Bei diesem Beben hätte es also sein können. Und festzustellen, ob das jetzt auch wirklich passiert ist, werden erst einmal dann Bojensysteme und Gezeitenmessgeräte überwacht, nachdem man festgestellt hat, aha, das Beben ist an der und der Stelle. Im offenen Ozean passiert das und dann sieht man, ob Tsunami-Wellen unterwegs sind oder nicht. Werden bestimmte Schwellenwerte überschritten, dann wird die Warnung intensiviert oder jetzt halt wie hier üblich wird gesagt, es ist nichts passiert, nach einigen Stunden, wir heben die Tsunami-Warnung auf.
Bei dem aktuellen Beben sind Menschen gestorben und viele Gebäude beschädigt worden, aber offenbar sind die Folgen nach jetzigem Stand nicht so verheerend wie beim letzten schweren Beben in Taiwan. Wurden die Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren ausgebaut?
Je nachdem halt diese große Opferzahl war, 1999 hat man halt gesehen, dass diese schlechte Bausubstanz im großen Teil mitverantwortlich war und hat einfach die Baucodes, die Bauvorschriften verschärft. Und sie wurden auch anscheinend eingehalten. Wenn man schaut, was Türkei oder Syrien, wie diese Häuser zusammengekracht sind, zu regelrechten Pfannkuchen, zu Strukturen, das hat man jetzt bei den Fotos, die derzeit raus sind, sieht man das nicht. Die sind gekippt, weil die Fundamente zusammengebrochen sind. Aber die Leute sind nicht erschlagen worden von ihren Häusern. Darauf kommt es an.
Dagmar Röhrlich über das Erdbeben, das Taiwan heute Morgen erschüttert hat. Vielen Dank für die Informationen. Seit dem 1. April gilt sie, die Cannabis-Teillegalisierung. Aber es sind längst nicht alle Fragen geklärt. Zum Beispiel, was die neue Lage für Cannabis im Straßenverkehr bedeutet. Aktuell gilt noch, wer am Steuer THC im Blut hat, muss mit heftigen Strafen rechnen. Jetzt, wo der Cannabiskonsum unter festgelegten Bedingungen legal ist, sollen die Richtlinien gelockert werden. Aber es bleibt die Frage, wie lässt sich Cannabiskonsum überhaupt schnell und zuverlässig nachweisen? Nicht nur im Blut, sondern auch im Speichel oder im Urin. Über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Testmethoden berichtet Friederike Weichner-Seri.
Einmal pusten bitte. So einfach ist das beim THC-Nachweis leider nicht. Tetrahydrocannabinol, kurz THC, ist maßgeblich für den Rausch beim Cannabiskonsum verantwortlich. Und es handelt sich um ein widerspenstiges Molekül. Winzig klein, kaum im Atem nachweisbar und...
Wir haben beim Cannabis ein ganz großes Problem, dass das, was im Blut festgestellt wird, nicht direkt mit dem im Gehirn korreliert.
Das sagt Professor Stefan Tönnes, forensischer Toxikologe am Klinikum der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die Frage ist also, wie können Polizei und Gerichte am besten nachweisen, ob Verkehrsteilnehmende zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich high waren? Obwohl ein Bluttest auf diese Frage längst nicht den zuverlässigsten Nachweis liefert, ist er bislang das Mittel der Wahl. Zumindest wenn geklärt werden soll, ob ein allgemeingültiger THC-Grenzwert bei Verkehrskontrollen überschritten wurde. Denn im Blutserum ist THC nach dem Cannabiskonsum vergleichsweise konstant vorhanden, kann in manchen Fällen noch mehrere Tage später nachgewiesen werden und lässt sich ziemlich genau bestimmen. Allerdings darf die Polizei im Verdachtsfall zwar einen Bluttest anordnen, der kann aber nicht einfach am Straßenrand durchgeführt werden. Die verdächtige Person muss in der Regel erst einmal auf die Wache gebracht werden, wo sich dann ärztliches Personal um den Bluttest kümmert. Deshalb kommen am Straßenrand schnellere Vortests zum Einsatz, die einen Anfangsverdacht bestätigen sollen. In Deutschland handelt es sich dabei häufig um einen Urintest.
Wenn man wissen möchte, ob jemand überhaupt irgendwann mal Cannabis konsumiert hat, dann ist ein Urintest sicherlich sehr sinnvoll. Aber im Verkehrsdeliktebereich, wenn man nämlich wissen will, ob einer beeinträchtigt gefahren ist, ist Urin eigentlich nur etwas, was anzeigt, dass jemand konsumiert hat, nicht wann und ob es eine akute Gefährdung gab.
Im Urin lassen sich teils noch viele Tage nach dem Konsum die Abbauprodukte von Cannabis nachweisen. Lange nachdem überhaupt noch eine berauschende Wirkung vorhanden ist. Eine unabhängige Expertengruppe hat deshalb letzte Woche neben einem neuen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum auch den verstärkten Einsatz von Speicheltests für das Vorscreening empfohlen. Professor Hako Lee lehrt an der Harvard Medical School und leitet ein Biomedical Engineering Programm. Gemeinsam mit seinem Team hat er einen solchen Speicheltest zum THC-Nachweis entwickelt und getestet.
Wir haben herausgefunden, etwa 12 Stunden nach dem Konsum ist alles weg. Wir können dann kein THC mehr im Mundraum nachweisen, im Blut und im Urin dagegen schon. Das ist insofern ein Vorteil, weil wir mit den Speicheltests den jüngsten Konsum von THC gut belegen können.
Toxikologe Stefan Tönnes verweist noch auf einen weiteren Vorteil des Vortests mit Mundhöhlenflüssigkeit. Personen, die besonders regelmäßig Cannabis konsumieren, werden vor einem Bluttest bewahrt, den sie wahrscheinlich nicht bestehen würden, obwohl sie einen klaren Kopf haben.
Bei der Grenzwertdiskussion geht es vor allen Dingen darum, dass Leute, die häufiger konsumieren, beispielsweise auch täglich wie ein Feierabendjoint, dass die den Cannabiswirkstoff anreichern und im Blut, im Urin, in Haaren überall positiv sind, auch wenn sie nicht akut berauscht sind.
Das bedeutet auch, einen zuverlässigen Hinweis auf den THC-Gehalt im Blut liefern die Speicheltests nicht. Stefan Tönnes sagt, es gibt aber schon länger Speicheltests auf dem Markt, die innerhalb von etwa 10 Minuten ein Ergebnis liefern und dementsprechend auch umfassender als Vortests bei Verkehrskontrollen zum Einsatz kommen könnten. Herr Cole hofft, dass es in Zukunft Produkte gibt, mit denen Konsumentinnen und Konsumenten selbst besser einschätzen können, ob sie sich noch hinters Steuer setzen sollten.
Was eigentlich relevant ist, ist die kognitive Kapazität. Wenn der Speicheltest frei für alle verfügbar ist und es zusätzlich noch eine App gäbe, welche zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit misst, dann könnte das mit dem THC-Level kombiniert werden. Und das könnte den Nutzern einen Hinweis darauf geben, ob sie wahrscheinlich noch fahren können oder ob sie besser einen Fahrdienst wie Uber rufen.
Find Uber, something else.
Wie lässt sich Cannabiskonsum schnell und exakt nachweisen? Friederike Weichner-Seri hat dazu recherchiert. Diverse Nationen planen gerade Missionen zum Mond und wollen dort sogar Stationen errichten. Doch es gibt ein Problem. Auf dem Mond ticken die Uhren ein wenig schneller als auf der Erde. Das könnte dort die Navigation und die Kommunikation erschweren. Deshalb hat die US-Regierung jetzt die NASA angewiesen, einen Zeitstandard für den Mond zu entwickeln, und zwar bis Ende 2026. Coordinated Lunar Time, koordinierte Mondzeit, so soll der neue Standard heißen. Mein Kollege Frank Grutelüschen hat zu den Hintergründen recherchiert und kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Frank, warum ist so eine koordinierte Mondzeit so wichtig für künftige Missionen?
Ja, es haben ja mehrere Raumfahrtagenturen den Mond im Visier und planen Missionen. Und so kann es durchaus sein, dass in einigen Jahrzehnten Dutzende von Missionen auf dem Mond operieren werden. Ja, und die müssen dann miteinander kommunizieren, die müssen auch mit der Erde kommunizieren und die müssen ihre jeweilige Position möglichst gut bestimmen können für eine präzise Navigation. Und für all das braucht es eine sehr genaue Zeitmessung. Das ist ja auch auf der Erde so, deshalb werden Atomuhren rund um den Globus miteinander synchronisiert zu einer koordinierten Weltzeit. Aber da die Uhren auf dem Mond anders ticken als auf der Erde, lässt sich diese koordinierte Erdzeit nicht einfach auf den Mond übertragen. Und deshalb droht dort ein regelrechtes Zeitchaos und dadurch ein Navigations- und Kommunikationschaos. Und genau das soll die Einführung einer koordinierten Mondzeit verhindern.
Warum ticken denn die Uhren auf dem Mond überhaupt anders als auf der Erde?
Ja, das hat im Wesentlichen mit dem Werk von Albert Einstein zu tun, denn mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie hat Einstein herausgefunden, dass die Zeit von der Gravitation abhängt, also von der Schwerkraft. Und zwar vergeht die Zeit bei starker Gravitation langsamer als bei geringer Schwerkraft. Für den Mond heißt das, der Mond hat viel weniger Masse als die Erde und deshalb auch weniger Schwerkraft auf seiner Oberfläche. Man denke da an diese hüpfenden NASA-Astronauten. Ja, und deshalb ticken dort die Uhren schneller als auf der Erde. Und zwar pro Erdentag um 59 Millionstel Sekunden schneller. Klingt wenig, ist aber für Atomuhren durchaus relevant.
Wie könnte denn so eine koordinierte Mondzeit dann technisch umgesetzt werden und welche Herausforderungen gibt es dabei?
Ja, im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, so eine koordinierte Mondzeit zu bestimmen. In beiden Fällen würde man mehrere Atomuhren auf dem Mond aufstellen und laufen lassen. Bei Variante 1 würde man diese Atomuhren immer wieder an die koordinierte Weltzeit anpassen. Man würde also die Atomuhren auf dem Mond regelmäßig ein wenig zurückstellen, sodass Erde und Mond stets synchronisiert sind, so wie man das zu Hause vielleicht mit einem alten Wecker macht, der zu schnell tickt und den man dann einmal pro Monat um ein paar Minuten zurückstellen muss.
Und Variante 2?
Ja, die zweite Möglichkeit wäre, die schneller laufenden Uhren auf dem Mond einfach eigenständig vor sich hinlaufen zu lassen und diesen wachsenden Unterschied zur koordinierten Weltzeit dann einfach darzustellen und herauszurechnen. Ja, auch damit könnte die Fachwelt leben. Technisch gibt es also zwei Lösungen und wie die aussehen könnten, wird auch schon in verschiedenen Projekten der NASA und der ESA skizziert. Die größte Herausforderung ist vor allem eine politische. Es müssten sich alle Staaten auf ein Verfahren, auf einen gemeinsamen Standard einigen, damit eine koordinierte Mondzeit tatsächlich zustande kommt.
Hat der aktuelle Vorstoß der US-Regierung dann womöglich auch politische Gründe, um solche Standards eben zu definieren?
Ja, das ist zu vermuten, denn die NASA will ja schon im September 2026 Menschen zum Mond schicken, letztlich mit dem Ziel, eine Mondbasis zu errichten, die dann als Ausgangspunkt für künftige Mars-Missionen dienen könnte. Und da wäre es schon hilfreich, wenn sich das mit der koordinierten Mondzeit nicht allzu lange hinzieht. Insofern soll der US-Vorstoß diesen Prozess wohl beschleunigen. Ja, und vielleicht wollen die USA gemeinsam mit der ESA auch einen Pflock einschlagen und Länder wie China, Russland und Indien zeigen, schaut her, wir hätten hier einen brauchbaren Standard, macht doch bitte schön einfach mit.
Zeitstandard im All, ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Das soziale Gefüge und der soziale Status können die Gesundheit von Säugetieren beeinflussen. Das haben Studien gezeigt. Wie genau soziale Faktoren sich allerdings auf molekulare Prozesse im Körper übertragen, das wirft noch viele Fragen auf. Genau diesen Zusammenhang hat jetzt ein Forschungsteam an gut 40 Tüpfelhyänen in Afrika untersucht. Eine Art, die sich dafür besonders gut eignet, weil die Weibchen eine klare soziale Rangordnung haben. An der Studie im Fachjournal Communications Biology war auch Alexandra Weyrich beteiligt, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und Leiterin der Arbeitsgruppe Wildtier-Epigenetik am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Vor der Sendung habe ich mit ihr telefoniert und zuerst gefragt, was die wichtigsten Merkmale dieser sozialen Hierarchie bei Hyänen sind.
Also die Hyänen, die Tüpfelhyänen leben in einem Matriarchat, in dem die Weibchen also philopatrisch sind, zu Hause bleiben, an der Macht sind und in einer klaren Dominanzhierarchie leben. Das heißt, wir haben Alpha, Beta, Gamma und so weiter, Rangfolgen, und die Mütter geben auch den Rang an ihre Nachkommen direkt weiter. Vorteile davon, hochrangig zu sein, sind noch, dass sie einen besseren Zugriff auf Ressourcen haben, also in der Nähe des Baus auch jagen können, wohingegen Niederrangige sehr weite Distanzen zurücklegen müssen und deshalb auch weniger oft im Bau sind, um ihre Jungen zu säugen.
Sie haben jetzt in der aktuellen Studie untersucht, ob sich diese Rangordnung bei Hyänen auch in den Genen bzw. genauer der Genaktivität der Tiere widerspiegelt. Wie sind Sie darauf gekommen, das zu untersuchen?
In der Genaktivität ist es so, dass verschiedene Gene unterschiedlich reguliert werden. Das wird über Mechanismen gesteuert, zum Beispiel über die epigenetischen Mechanismen. Epigenetische Mechanismen sind zum Beispiel die DNA-Methylierung. Das heißt, es ist eine Methylgruppe, die einfach an die DNA angesetzt wird und hier Gene an- und abschaltet. Und diese Methylierung ist relativ flexibel, das heißt, die kann sich verändern mit Umweltbedingungen, mit verändernden Umweltbedingungen. Und daher haben wir gedacht, dass das auch bei unterschiedlichen Rängen durchaus Unterschiede in diesen epigenetischen Mustern existieren können, weil die Hochrangigen ein anderes Umfeld haben, einen anderen Zugriff auf Ressourcen zum Beispiel haben, sich anders ernähren, weniger Stress haben als Niederrangige, und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es hier auch Unterschiede in den epigenetischen Mustern gibt.
Wie haben Sie jetzt diesen Zusammenhang zwischen sozialem Rang und Genaktivität konkret untersucht? Sie haben das ja an freilebenden Tieren in Tansania gemacht.
Genau, also wir arbeiten ganz nah zusammen mit dem Serengeti-Hyänen-Projekt und die kennen jedes einzelne Tier ganz genau. Und hier konnten wir Kotproben sammeln und die Epitheliumzellen, die auf dem Kot obendrauf sind, als Material benutzen, um die DNA zu extrahieren, und haben somit eine nicht-invasive Beprobung quasi durchführen können und die Tiere nicht beeinflusst.
Was war jetzt das Ergebnis Ihrer Analysen? Also inwieweit hängt die Genaktivität tatsächlich mit dem sozialen Rang zusammen und wie lässt sich das erklären?
Genau, also wir haben Unterschiede in der DNA-Methylierung gefunden, also signifikante Unterschiede, die wir auch nochmal validiert haben. Wir haben insgesamt 149 Unterschiede gefunden, von denen 44 innerhalb von Genen waren und regulatorischen Bereichen. Und das war in Genen, die wichtig sind für den Aufbau von Energie, also ATP-Produktion, aber auch im Immunsystem eine Rolle spielen, sowie Glutamatrezeptoren waren unterschiedlich methyliert, die quasi für die Darm-Gehirn-Achse eine Rolle spielen. Wir interpretieren das so, dass quasi die Unterschiede bei den niederrangigen Hyänen, die ja weitere Strecken zurücklegen müssen, sich das widerspiegelt auch in einem anderen Energiehaushalt, was in den Genen, die für die Energieproduktion eine Rolle spielen, also was das ausdrücken könnte.
Sind solche Effekte auch bei anderen Tieren, bei anderen sozialen Säugetieren zu erwarten, zu denen ja auch wir Menschen zählen?
Also es gibt andere Studien, wie zum Beispiel von Pavian oder von Rhesusmakaken, wo auch Unterschiede gefunden wurden in verschiedenen Rängen. Es könnte durchaus sein, dass soziale Faktoren auch beim Menschen eine Rolle spielen und die Epigenetik beeinflussen, aber dazu müssen noch mehr Studien gemacht werden.
Der soziale Status beeinflusst das Erbgut von Hyänen. Darüber habe ich mit der Biologin Alexandra Weyrich gesprochen. Und hier geht es weiter mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Bestimmte Darmbakterien können Cholesterin abbauen. Dass die Zusammensetzung der Darmflora den Cholesterinspiegel im Blut beeinflussen kann, ist schon länger bekannt. Forschende aus den USA haben nun erstmals bestimmte Bakterienarten der Gattung Oscillibacter isoliert, die nachweislich Cholesterin abbauen. Zumindest im Laborversuch. Sie wandeln Cholesterin, das die Arterien verstopft, in eine harmlosere Form um, die vom Körper nicht aufgenommen wird. Inwieweit Oscillibacter dies auch im Darm tut, ist noch unklar. Sollten klinische Studien diese Eigenschaft bestätigen, macht die Entdeckung neue probiotische Therapien gegen Arterienverkalkung denkbar, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Cell.
Menschen haben unterschiedliche Sehgeschwindigkeiten.
Manche Menschen können Bilder in einer schnelleren Folge wahrnehmen als andere. Ein Forschungsteam aus Irland hat Experimente mit 80 Versuchspersonen im Alter von 18 bis 35 Jahren durchgeführt. Sie mussten in ein flackerndes Licht blicken, dessen Blinkfrequenz langsam zunahm. Dabei mussten sie angeben, wann sie das Flackern nur noch als kontinuierliches Leuchten wahrnehmen. Bei einigen war dies bereits bei 35 Lichtblitzen pro Sekunde der Fall, bei anderen erst bei über 60. Möglicherweise könnte eine hohe zeitliche Auflösung des Sehens manchen Sportlern bei schnellen Ball- oder Videospielen Vorteile verschaffen, schreiben die Forschenden im Fachjournal PLOS ONE.
Galaxien werden mit zunehmendem Alter chaotischer.
In jungen Galaxien umkreisen die Sterne das Zentrum in einem geordneten Muster. Doch mit der Zeit erscheinen die Bewegungen der Sterne immer zufälliger. Warum das so ist, konnten Astronomen bisher nicht schlüssig erklären. Sowohl Einflüsse aus der Umgebung als auch die Masse der Galaxien galten als mögliche Ursachen. Australische Astrophysiker haben nun etwas anderes herausgefunden. Analysen von 3000 Galaxien ergaben, dass weder die Umgebung noch die Masse, sondern das Alter einer Galaxie der bestimmende Faktor ist. Die Studie wurde in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.
Der Mechanismus der Malaria-Invasion ist entschlüsselt.
Alle klinischen Symptome der Tropenkrankheit Malaria werden dadurch hervorgerufen, dass der Malaria-Parasit Plasmodium falciparum in rote Blutkörperchen eindringt und sich dort vermehrt. Bisher war jedoch nicht bekannt, an welche Strukturen auf der Oberfläche der Blutkörperchen die Malaria-Erreger dabei andocken. Forschende aus der Schweiz und Australien haben nun herausgefunden, dass ein Zucker namens Sialinsäure die Schlüsselkomponente ist. Ein spezielles Malaria-Protein ist hoch angepasst, an Sialinsäure zu binden. Diese Erkenntnis bietet neue Ansatzpunkte für die Entwicklung von Medikamenten, die die Vermehrung der Malaria-Erreger im Körper hemmen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Cell Reports erschienen.
Tasten und Sehen sind von Geburt an miteinander verbunden.
Zumindest bei Vögeln. Forschende der Queen Mary University of London berichten im Fachjournal Biology Letters, dass junge Küken Objekte direkt mit den Augen erkennen können, auch wenn sie diese zuvor nur im Dunkeln durch Tasten erkunden konnten. In einem Experiment wurden frisch geschlüpfte Küken 24 Stunden lang in einer völlig dunklen Umgebung gehalten. Dort befanden sich entweder glatte oder unebene Würfel. Als die Küken später beim ersten Licht die Würfel zu sehen bekamen, ohne sie berühren zu können, zeigten ihre Reaktionen, dass sie das zuvor nur ertastete Objekt, glatt oder uneben, direkt erkannten.
Sternzeit, 3. April. Kosmischer Kannibalismus für das bloße Auge. Der hellste Stern im Halbrund der nördlichen Krone ist Gemma. Lateinisch für Edelstein. Schon bald kommt vorübergehend ein noch schöneres Schmuckstück hinzu, das Leuchten einer Sternexplosion. In der nördlichen Krone gibt es eine wiederkehrende Nova. Etwa alle 80 Jahre kommt es dort zu einem kräftigen Strahlungsausbruch. Die Anzeichen mehren sich, dass es bald wieder soweit ist. Und dieses Mal heißt bald wirklich bald und nicht erst in Tausenden von Jahren, wie sonst oft in der Astronomie. Bis zum Spätsommer dürfte die Nova aufleuchten. Das Objekt mit der Fachbezeichnung T. Coronae Borealis brach zuletzt 1946 aus. TCRB, so die Kurzform, ist ein Sternpaar. Dort kreisen ein kompakter weißer Zwerg und ein roter Riese eng umeinander. Der kleine Begleiter zieht ständig Material aus den äußeren Schichten des größeren Sterns ab. Hat sich genügend Stoff in der Nähe des weißen Zwergs angesammelt, kommt es zur Explosion. Dann leuchtet das Objekt viele tausendmal heller als üblich. Befindet sich die Nova in der ruhigen Phase, lässt sie sich nur in einem kleinen Teleskop erspähen. Bei einem Ausbruch ist sie für einige Tage problemlos mit bloßem Auge zu sehen. Einst dachte man, dass ein neuer Stern am Himmel aufflammt. Daher stammt der Begriff Nova, lateinisch neu. Tatsächlich besteht eine Nova aus alten Sternen am Ende ihres Daseins. Seit etlichen Monaten deutet vieles auf einen Ausbruch hin. Doch es ist unklar, wann genau die Nova wieder aufleuchtet. Womöglich schon heute Nacht.
Und mit dem kosmischen Kannibalismus geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und auf bald.